Wer ist schon drauf gekommen, was heute wohl das Thema des Gottesdienstes, ja des ganzen Sonntags im Kirchenjahr sein könnte? Überwiegend Altes Testament, hat Britta ausgesucht. Nicht nur im Text, sondern auch im Lied. Ein Text über den Jerusalemer Tempel, den man nicht jeden Tag liest oder hört. Kein schöner. Heute ist im sogenannten Kirchenjahr Israel Sonntag. Schon seit vielen Jahrzehnten denken Christen in den Kirchen international über Israel nach, heutzutage natürlich als Staat, aber traditionell über ihr Verhältnis zum Volk Gottes. Das mag wohl Predigttext sein. Nun, aufgrund unserer Gäste könnte man auf die Posaunen von Jericho kommen. Dem ist nicht so. Aber es steckt schon ähnliches Aggressionspotenzial drin. Lach nicht. Hören wir auf Johannes 2, die Verse 13 bis 22, wie so oft nach der Hoffnung für alle. Kurz vor dem jüdischen Passahfest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er: Schafft das alles hinaus! Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken: Der Eifer für deinen Tempel wird dich vernichten. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede: Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jesus antwortete ihnen: Zerstört diesen Tempel. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was, riefen sie? 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, seit Tagen berichten uns die Medien richtiger und verständlicherweise überwiegend über das Attentat, über den Terroranschlag von Barcelona. Etwas dabei untergegangen ist, vor 2 Wochen führten Palästinenser aus dem Gazastreifen wieder einmal einen Terroranschlag aus, dem viele Israelis zum Opfer fielen. Weit mehr als in den Ramlas. Am Rande haben wir in den Nachrichten, falls wir es überhaupt bemerkt haben, davon erfahren. Warum ist das so? Weil dieser Konflikt schon uralt ist. Jeden Tag könnten die Medien aus Israel solches und ähnliches berichten. Klar, da ist Barcelona, Nizza, Berlin uns näher vor der Haustür. Heute ist Israel-Sonntag. Da gilt es, die Schlagzeile mal etwas anders zu gestalten. Schon vor 50 Jahren hätten die Palästinenser an den Grenzen des Heiligen Landes am liebsten Schilder aufgehängt, auf denen gestanden hätte: Für Juden verboten. Und vor 70 Jahren haben die Nationalsozialisten, also Deutsche, die Juden in Europa grausam verfolgt, weil ihrer Meinung nach ganz Europa oder sagen wir lieber das Großdeutsche Reich von ihnen befreit werden sollte, wie es damals hieß und heute dann noch in KSK-Kasernen. Allerdings waren auch sie längst nicht die Ersten, die solche Töne anschlugen. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden zieht sich eine Spur der Gewalt, schon quer durchs Mittelalter, gegen das Judentum. Und freilich, das war eine Spirale. Ursache, Wirkung, Aktion, Reaktion, man kann das aufbauschen. Gibt einer Bevölkerungsgruppe nur eine Möglichkeit, sich Geld zu verdienen? Und lass dir das so gut machen, dass andere sich darüber ärgern, dann geht das Spielchen weiter. Aber wir sind hier nicht zur Ursachenforschung da oder um Geschichte zu betreiben, sondern den Israelsonntag zu bedenken, als Christen darüber nachzudenken, wie wir dazu stehen. Schon im Jahr 70 nach Christus, und das ist nun schon eine ganze Weile her, hat der römische Feldherr Titus mit seinen Legionen Jerusalem erobert, zerstört und die Bevölkerung grausam getötet. An all das soll der 10. Sonntag nach Trinitatis wie heute in jedem Jahr erinnern. Danach haben die Römer den Juden wirklich verboten, Jerusalem und das ganze Umfeld Israels zu betreten. Alle Juden mussten fortan unter fremden Völkern leben. Das war bis 1947 so. Ja, ein paar Jahrzehnte vorher fing das an, aber das war dann auch schon sehr schwierig unter dem britischen Mandat. Gehen wir von Titus noch weitere 40 Jahre zurück in der Geschichte des jüdischen Volkes, da lebte Jesus. Hatte auch er etwas gegen die Juden? Er war doch selber einer. Im Neuen Testament können wir nachlesen, dass er ihnen in Streitgesprächen öfters große Vorwürfe gemacht hat. Und das Johannesevangelium ist nicht umsonst so umstritten, weil es vehemente antijüdische, antisemitische Passagen im Munde Jesu überliefert. Nicht ganz so einfach in der Bibel. Und wenn wir eben wieder an die Begebenheit erinnert worden sind, der sogenannten Tempelreinigung, wie Jesus also mit der Peitsche in der Hand jüdische Händler aus dem Tempelvorhof vertrieb, dann sieht es in der Tat beinahe so aus, als wenn Jesus gewaltsam gegen Juden vorginge. Und danach hätte er durchaus, es wäre ihm zuzutrauen gewesen, ein Schild am Tempelvorhof aufhängen können, mit der Überschrift für jüdische Viehhändler und Geldwechsler verboten. Was Jesus da getan hat, war aber wohl nicht als Gewalttat gedacht und wer im Text genau liest, auch überhaupt nicht so verstanden worden. Hier handelt es sich, und Juden wussten das sehr genau einzuschätzen, um eine sogenannte prophetische Zeichenhandlung. Wer die alttestamentlichen Propheten kennt, weiß, dass auch sie manchmal solche drastischen Zeichenhandlungen vollzogen haben, im Auftrag Gottes, um sein Wort und meistens sein zorniges Gerichtshandeln deutlich zu unterstreichen. Beispiel: Ein Prophet heiratet eine Prostituierte, um zeichenhaft deutlich zu machen, wie Gott sein Volk angesehen hat, weil es sozusagen mit anderen Göttern fremdgegangen ist. Deswegen gleich so eine heiraten? Ein anderer Prophet geht in den Tempel, hat eine riesige Tonschale dabei und schmeißt sie auf den Boden. Das war Jeremia, um auszudrücken und den Priestern zum Ausdruck zu geben, wie Gott über ihre Art der Gottesdienste dachte. Zeichenhandlungen. Sie können die Aufmerksamkeit der Menschen sehr gut auf sich lenken. Und so auch Jesus. Er schwang die Peitsche über seinem Kopf, trieb das Vieh weg und kippte die Tische der Geldwechsler um seiner Botschaft Nachdruck zu verleihen. Jesus mag dabei sicherlich, das kann ich mir gut vorstellen, ein Chaos im Vorhof des Tempels verursacht haben, aber körperlich verletzt hat er dabei wahrscheinlich niemanden. Jesus tat das alles, um seiner Botschaft, die er ja unzählige Male schon in Worte gefasst hatte, zu unterstreichen, die da lautet: Macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Natürlich hat er nichts gegen Juden und er hat auch nichts gegen Händler, dass Leute in Gottes Haus kommen, um dort Geschäfte zu machen. Dagegen hat er sehr wohl etwas, weil da steckt ein tiefer geistlicher Grund dahinter, hinter diesen Geschäften, die Menschen im Namen der Religion und leider eben auch im Namen des Judentums und heute des Christentums machen. Nicht, dass Jesus Geld für etwas Schmutziges hält oder den Handel für unehrliches Gewerbe. Mit Blick auf die Mammon-Texte des Neuen Testaments hat das quer durch die Geschichte immer mal zu Verwirrungen geführt. Blödsinn. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und wie mein Steuerberater zu sagen pflegt, und gebt ihm nicht, was ihm auch nicht ist. Aber er war gekommen, um den Menschen Gottes gute Botschaft zu bringen, die da lautet: Ihr braucht gar nicht mit Gott zu handeln. Ihr braucht ihm seinen Segen nicht zu bezahlen. Das könnt ihr nämlich gar nicht. Denn Gott will euch beschenken. Jeden, der seine Schuld bekennt und um Vergebung bittet, erhört Gott und schenkt ihm seine Gnade. Das ist Jesu klare Botschaft bis an den heutigen Tag. Die Austreibung der Händler aus dem Jerusalemer Tempel unterstreicht das einfach. Das Handeln hat in Gottes Gegenwart nichts zu suchen. Von ihm kann man sich nur beschenken lassen. Die Juden, die diese eindrucksvolle Tat Jesu damals miterlebten, haben das, ich erwähnte es schon, durchaus verstanden. Denn sie haben, wenn man in den Text reinguckt, ja nicht mal im Traum daran gedacht, ihn, wir Deutsche würden das wohl tun, wegen Hausfriedensbruch verhaften zu lassen. Nicht passiert. Sie haben wohl gemerkt, das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Jesus tritt hier auf wie einer von unseren alttestamentlichen Propheten, aus denen die Tora ja berichtet. Sie fragten sich aber, und jetzt kommt es zum Entscheidenden, darf er das überhaupt? Hat dieser Jesus überhaupt Prophetenamt? Sprich, redet und handelt er überhaupt in der Autorität und im Namen Gottes? Was macht man in so einer Situation als frommer Jude damals? Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Sie wollen einen Beweis dafür sehen. Das war üblich. Als angemessener Beweis, dass jemand in Gottes Auftrag auftritt, handelt, spricht und tut, verlangte man nicht selten ein Wunder. Da hat Jesus ihnen ein Wunder gezeigt. Und dadurch seine Vollmacht als Beauftragter Gottes erwiesen. Er hat ein Wunder gezeigt, das wir heute noch bestaunen und das uns heute noch in unserem Glauben beschenkt. Jesus ist wirklich der versprochene Prophet, der Messias, der Retter der ganzen Menschheit. Ja, Jesus hat ein Wunder getan, aber nicht sofort, erst später. Nach der Austreibung der Händler aus dem Tempel hat er dieses Wunder zunächst nur angekündigt und gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Mit dieser Wunderankündigung waren die Juden überhaupt nicht einverstanden und auch nicht zufrieden, denn sie hielten die Idee für größenwahnsinnig, das war nicht möglich. Darum erwiderten sie, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Und? Hat er das denn nun vollbracht? Hat er diese riesige, prachtvolle Tempelanlage, die der bauwütige König Herodes der Große schon seit 46 Jahren ständig erweiterte, der Tempel war noch gar nicht fertig zur Zeit Jesu, niedergerissen, so wie er die Tische der Händler umgeworfen hat? Und hat er dann innerhalb von 3 Tagen den Tempel wieder aufgebaut, der mindestens ebenso groß und schön sein würde? Nö, das hat Jesus nicht gemacht. Für die Juden bis heute deswegen kein erbrachter Beweis. Zerstört haben den Tempel erst die Römer, 40 Jahre später. Ich habe eingangs davon erzählt. Und aufgebaut ist er seit über 2000 Jahren bis heute nicht mehr. Niemand hat das getan. Der Tempelplatz ist leer und leicht etwas seitlich versetzt steht da heute eine Moschee, der Felsendom. War neulich auch mal in den Medien, ne, als da Terroristen von innen kamen und auf die Soldaten schossen. Komisch, das Thema ist wie ein roter Faden. Übrig ist nur noch, wie passend, verzeiht mir die Ironie, die Klagemauer. Was ist aber denn nun aus Jesu angekündigtem Wunder geworden? Der Evangelist Johannes greift in unserem Text vor und erklärt, Jesus redete vom Tempel seines Körpers. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hat. Zitat Ende. Jesus hat nicht gesagt, dass er selbst den Tempel abbrechen will, so wie man es später immer wieder gerne in seinen Mund gelegt hat. Er hat gesagt, brecht ihr diesen Tempel ab. Damit sagte er seinen gewaltsamen Tod voraus, den der jüdische Hohe Rat gefordert und dann auch herbeigeführt hat. Wie gesagt, Jesus redet hier vom Tempel seines Körpers. Das können Juden bis heute nicht begreifen. Und hört bitte bei mir überhaupt keinen Antisemitismus raus. Ich meine schon gelernt zu haben, was Paulus mit Wurzel und aufgefropft meint. Aber das erschwert unsere interreligiösen Gespräche bis heute ungemein. Dass Jesus einfach nicht mehr als nur ein Prophet sein kann. Und selbst als Prophet hat er sich für Juden heute nicht erwiesen, weil diesen Beweis halten sie für noch nicht erbracht. Jesus spricht von seinem Körper als Tempel Gottes. Für uns ist entscheidend, dass er damit die Brücke baut für das, was durch Kreuz und Auferstehung möglich wird, dass seitdem auch unser Körper, dein Körper, mein Körper, Tempel des Heiligen Geistes sein kann, ja sein soll. Ohne zu wissen, was sie taten, haben die Juden den Tempel des Körpers Jesu abgerissen, haben ihn getötet. Und den hat Jesus bzw. der Vater im Himmel in der Tat nach 3 Tagen wieder aufgerichtet. Er ist auferstanden von den Toten. Wir erinnern uns an Karfreitag und Ostern. Das ist das große Wunder und das überragende Zeichen, mit dem Jesus seine Vollmacht erwiesen hat. Nicht nur als Prophet, nicht nur als Messias für die Juden, sondern als der Erretter, als der Erlöser für die ganze Menschheit. Warum reite ich so darauf rum? Manche gucken mich an, das wissen wir doch. Ja, weil es für uns fast selbstverständlich geworden ist. Ich hatte erst eine ganz viel harmlosere Version dieser Predigt, was diesen Gedanken angeht, vorbereitet. Hab Freitagmittag aber eine Beerdigung gehalten vor Leuten, die alle nichts mit christlichem Glauben und Kirche anfangen konnten. Das sahst du in den Gesichtern. Null. Jede biblische Frage hätte bei Jauch eine Million geben können, sie hätten sie nicht gewonnen. Das ist unser Land, das ist unsere Gesellschaft. Ihr Lieben, wenn wir uns mit theologischen und geistlichen Feinheiten beschäftigen, in Bibelgesprächskreisen, in ökumenischen Gesprächskreisen der verschiedenen Konfessionen, dann ist das in diesen Kreisen richtig und wichtig. Aber unsere Welt braucht eine Besinnung auf das, was Jesus hier im Tempel sehr drastisch angekündigt hat. Die Menschen verstehen es nur nicht mehr. Ich lade jetzt nicht dazu ein, dass wir nachher im Forum uns überlegen, wie drastisch wir denn bitteschön den Menschen noch das Evangelium bringen können, aber wie deutlich wir das tun und welche Funktion dabei das Café oder anderes hat, darüber sollten wir so durchaus nachdenken, ohne dabei unsere Tische umzuwerfen. Neue anschaffen, das wäre vielleicht eine Idee. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Er schenkt seinen Frieden, seinen Segen, sein ewiges Leben frei und umsonst. Und das hat er sehr eindrucksvoll hier unterstrichen. Und seine Jünger, und damit sind wir ja bis heute gemeint, haben sich dann hinterher daran erinnert und den Zusammenhang vom Alten Testament, also der Tora der Juden, zum Neuen Testament, zum Neuen Bund, dem Evangelium für die Welt, wie sie in der Christenheit gesehen wird, gesehen. Einem anderen Bild, nämlich vom Alten Testament kommend gesprochen, dieser auferstandene Jesus Christus ist damit zu diesem Eckstein geworden, den der Psalmist schon beschreibt, den die Bauleute, sprich die führenden Juden, verworfen haben und ist damit zum Grundstein eines tatsächlich ganz neuen Tempels geworden, viel herrlicher als der alte in Jerusalem. Dieser neue Tempel ist nämlich die gesamte Christenheit seit 2000 Jahren und so lange, bis er wiederkommt. Das heißt, wenn wir das wirklich ernst nehmen, hier im Gottesdienst, hier in dieser Kirche, wie in allen Kirchen, wo jetzt im Namen Gottes verkündigt wird, ist der Tempel Gottes. Hier ist sein Leib. Du und ich, wir gehören dazu. Paulus zählt auf die verschiedenen Organe. Du kannst dir höchstens überlegen, ob du Arm bist oder Ohr oder so, aber du gehörst dazu. Du bist Teil des Leibes Jesu. Hier wohnt Gott, heißt das. Hier kann man schmecken und sehen, nachher gibt es Buffet. Wie freundlich der Herr ist, das ist alles ganz pragmatisch, ganz praktisch, nicht theoretisch. Er bezeugt auch heute seine Vollmacht, indem er immer wieder auf das größte Wunder hinweist, das es in der Weltgeschichte gegeben hat. Seine Auferstehung von den Toten. Und das Beste, dieser Tempel hat keine Vorhöfe mehr und auch keine Schilder, keine Verbotsschilder jedenfalls. An diesem Tempel steht nicht für Heiden verboten, wie es damals beim Jerusalemer Tempel in der Tat als Schild zu lesen stand. Der Kämmerer kam deswegen nur in den Vorhof der Heiden. An diesem Tempel heute steht er auch nicht mehr für Juden verboten. Ab und zu kommt einer mit Kippa in unser Café. Letzten Sonntag war er hier im Gottesdienst. An diesem Tempel steht für niemanden verboten. Vielleicht können wir mal uns ein Schild einfallen lassen. Ernst, du kannst doch sowas plotten und drucken. Mach mal sowas. An diesem Tempel steht allerhöchstens ein Schild. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So viel zum Israel-Sonntag. Bist du darin vorgekommen?